Heute Nachmittag haben wir das besondere Thema vor uns, der Messias im Tempel. Es geht um die Symbolik und Bedeutung des zweiten Tempels im Licht des Neuen Testaments. Wir gehen zurück 2000 Jahre in die Vergangenheit, in die Zeit Jesu. Wir wollen da den Tempel in Jerusalem besuchen und zuerst brauchen wir als Stadtplan eine Orientierungshilfe. Hier Jerusalem im Jahr 30. Es fällt uns auf, ein Zehntel der Stadtfläche Jerusalems war damals besetzt durch den Tempelberg. Es war eines der allergrößten Heiligtümer in der alten Welt mit 144.000 Quadratmetern. Das jüdische Volk durfte nur einen Tempel haben, nach dem Gesetz Mose, 5. Mose 12, 13 bis 14. Und das war ein Zeugnis dafür, dass es nur einen wahren Gott gibt. Und in der ganzen damaligen Welt war Jerusalem sehr beachtet, weil es gerade in der Zeit Jesu zu seiner höchsten Schönheit aufgestiegen war. Der Tempel in Jerusalem war in der ganzen alten Welt bekannt und man wusste, dort am Knotenpunkt der drei Kontinente, Europa, Asien und Afrika, gibt es ein Volk, das abgesondert lebt von den übrigen Völkern und nur einen einzigen Gott verehrt, den Schöpfergott. Nun gehen wir nach Jerusalem und wir wollen uns fragen, was denn dieser Tempel, der gerade im Neuen Testament eine so große Rolle spielt, für eine Bedeutung hat. Wir fragen uns also, was ist die Symbolik dieses großartigen Gebäudes? Nun, im Johannesevangelium 19 bis 21 lesen wir davon, dass der Tempel auf Jesus Christus, den verheißenen Erlöser, den Messias, hinweist. Jesus antwortete und sprach zu ihnen. Und er sagte das im Tempel. Brecht diesen Tempel ab und in drei Tagen werde ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden und du willst ihn in drei Tagen aufrichten. Er aber sprach von dem Tempel seines Leibes. Jesus Christus spricht über den Tempel, aber er spricht dabei über seine eigene Person. Die Juden haben ihn missverstanden, sie meinten, er spräche vom Tempel in Jerusalem. Aber bereits hier aus diesem Gespräch entnehmen wir, dass der Tempel in Jerusalem letztlich hinweist auf die Person des Erlösers. Denn in Jesus Christus ist der Dreieine Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, unter uns Menschen in einer einzigartigen Weise gegenwärtig geworden. Gott wohnt unter den Menschen. Jesus Christus ist der Tempel Gottes. Nun sagt uns die Bibel, dass es im Himmel einen originalen Tempel gäbe. So war der Tempel in Jerusalem nur ein Abbild von diesem Archetyp im Himmel. Offenbarung 11, Vers 19 spricht über dieses Urbild. Und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet. Und die Bundeslade des Herrn wurde in seinem Tempel gesehen. Paulus erklärt uns, dass der Tempel in Jerusalem auf die Kirche, auf die Gemeinde hinweist. Die Gemeinde besteht aus allen wahrhaftig an Jesus Christus gläubigen Menschen seit Pfingsten 32 nach Christus bis zur Entrückung, das heißt bis zur Wiederkunft Jesu. Paulus erklärt in 1. Korinther 3, Vers 16 der Gemeinde in Korinth gegenüber: Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Also er wendet das Bild des Tempels direkt auf die Gemeinde an. In 1. Korinther 6, 19 bis 20 sagt Paulus, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist? Und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. So der Bibeltext nach dem Mehrheitstext, dem Majority-Text. Es wird uns hier deutlich, also der Körper jedes Christen, der wahrhaftig an Jesus Christus glaubt, ist eigentlich ein Tempel. Denn in ihm wohnt Gott, der Heilige Geist. Nun können wir zusammenfassen. Im Himmel gibt es ein Urbild, der himmlische Tempel. Davon ist auf Erden der Tempel in Jerusalem ein Abbild. Aber das Sinnbild dieses Urbildes und dieses Abbildes weist hin auf Jesus Christus, den Messias. Zweitens die Gemeinde. Drittens weist es hin auf den einzelnen Erlösten. Das ist die Basis für das Verständnis der Symbolik des Tempels in Jerusalem. Nun möchte ich eine Übersicht geben. Wir stehen jetzt auf dem Ölberg und schauen hinüber zum Tempelplatz. Blick von Osten. Das eigentliche Tempelhaus befindet sich hier ganz zentral. Ein mit Gold über und über bedecktes Gebäude von 52,5 Meter Höhe. Das entspricht heute einem Hochhaus von etwa 20 Stockwerken. Umgeben war das eigentliche Tempelhaus von dem innersten Hof, das ist das Lager der Schechina. Ich erkläre später noch mehr, was das soll. Dann ein zweiter Vorhof der Frauen. Und diese inneren Vorhöfe waren platziert hier auf dem heiligen 500 Ellen Quadrat. Dieses Quadrat markiert den Tempelplatz des Salomonischen Tempels. Der Salomonische Tempel stand auf diesem 500 Ellen Quadrat. Aber in der Zeit vor Christi Geburt, ab 19 vor Christus, haben die Juden wegen der großen Geldgabe des Königs Herodes diesen Tempel massiv erweitert. Nach Süden, nach Westen und am allermeisten nach Norden. Hier wurde sogar ein Tal aufgeschüttet. Man sieht hier noch die Abhänge. Ist das deutlich auf dem Bild? Und da wurde dieses Bezeta-Tal zugeschüttet, um die Plattform so erweitern zu können nach Norden. In diese drei Himmelsrichtungen konnte man expandieren, nicht aber nach Osten, denn hier befindet sich das steil abfallende Kidron-Tal. Dieses konnte man nicht aufschütten. Und so blieb die Mauerlinie hier im Osten immer die gleiche seit dem ersten Tempel, dem Salomonischen Tempel. Aber wir sehen in der Expansion, da wurden riesige Säulenhallen gebaut rundherum. Die zäunten alles ein. Durch diese Erweiterung war der Vorhof der Heiden ganz deutlich vergrößert worden. Der Vorhof der Heiden war also der Vorhof, wo nicht jüdische Menschen hinkommen durften, um den Gott Israels anzubeten. Also alles, was da außerhalb des 500 Ellenquadrates ist, das gehört zum Vorhof der Heiden. Aber noch mehr, selbst im Salomonischen Tempel war es ja möglich, für Nichtjuden hierher zu kommen. Aber hier innerhalb des 500 Ellenquadrates sieht man diese kleine Abschrankung. Das ist die sogenannte Zwischenwand der Umzäunung, von der werden wir später noch reden. Diese Abtrennung machte die Separation zwischen Nichtjuden und Juden. Also bis hierher durfte man kommen, das war der Vorhof der Heiden. Weiter durften nur Juden oder Nichtjuden, die zum Judentum übergetreten waren. Hier im Osten sehen wir in der Tempelmauer drin das sogenannte Osttor. Das steht Und er stand an der Stelle, wo heute das zugemauerte goldene Tor in Jerusalem zu sehen ist. Damals gab es noch eine Stadtmauer, die war vorgelagert, dieser östlichen Tempelmauer. Und so sehen wir, leicht versetzt zum Osttor gab es hier das Tor Mifkat, das Tor der Vergeltung, wovon später noch die Rede sein wird. Noch zu den Säulenhallen. Die prächtigste Säulenhalle war da im Süden, die sogenannte königliche Säulenhalle. Die war gebaut im Stil einer Basilika. Im Altertum, bei den Römern und Griechen, eine Basilika war so eine große Halle als Sitz für das Gericht und zweitens als Marktplatz. Und genau diese Funktion hatte diese königliche Halle auch im zweiten Tempel. Hier in der Nordwestecke befand sich die Burg Antonia. Das war der Sitz der römischen Armee in Jerusalem. Von hier aus hat die Besatzungsmacht den jüdischen Tempel überwacht. Und an den großen Festzeiten, Passa, Pfingsten und Laubhütten im Herbst, da standen die Legionäre auf diesen äußeren Säulenhallen obendrauf, damit sie im Fall irgendeiner Unruhe oder einer Revolte sofort militärisch zuschlagen konnten. Nun schauen wir den Tempelplatz an, von Osten her, aber nicht wie vor 2000 Jahren, sondern von heute. Das hier entspricht genau dem Tempelplatz von damals mit den 144.000 Quadratmetern. Da, wo heute der Felsenturm steht, die sogenannte Oma-Moschee, da stand früher das eigentliche Tempelhaus, nur deutlich höher. Das Lager der Schechina war hier, rund um das Tempelhaus, der Frauenvorhof, exakt hier. Die königliche Säulenhalle befand sich da auf der Südseite, an der Stelle, wo heute die El-Aqsa-Moschee steht. Und dann, hier haben wir das zugemauerte goldene Tor in Jerusalem, das sich also genau an der Stelle befindet, wo früher das Osttor des Tempels war. Und hier in der Nordwestecke, das ist die Stelle der Burg Antonia, wo sich heute die islamische Umariya-Schule befindet. Nun haben wir hier einen Blick auf den Tempel von Südwesten her, damit wir alle Seiten kennenlernen können. Wir sehen also hier von einer anderen Seite her das eigentliche Tempelhaus, umgeben von den inneren Vorhöfen. Wir sehen hier die königliche Säulenhalle mit der schönen Pforte. Hier, das war der Haupteingang fürs Volk, das Dreifachtor für die Priester. Und nun hier in der Westmauer, da finden wir vier Eingänge. Die sind alle heute archäologisch belegt durch die Ausgrabungen der letzten Jahre am Tempelberg. Übrigens, die Klagemauer, wo die Juden beten heute, die befindet sich hier genau in dem Bereich zwischen diesen zwei Westeingängen. Das sind alles Informationen, die dann später für uns nützlich sein werden. Im Moment ist alles noch ein bisschen trocken, aber das ändert sich bald. Hier die Burg Antonia in der Nordwestecke. Archäologisch hat man übrigens in den letzten Jahren die gesamte Länge von 485 Metern hier im Westen belegen können. Ja, jetzt schauen wir heute von Südwesten her, das ist der Süden, das ist der Westen. Hier sieht man schön auf diesem Luftbild die Klagemauer, die eben gerade im Bereich zwischen diesen Eingängen da im Westen platziert ist. Man sieht, hier sind viele Häuser gegen den Tempelplatz gebaut. Die Muslime haben ab dem 7. Jahrhundert dort massiv gebaut, das war früher frei. Und zwar wollten sie so nahe wie möglich beim Felsen und beim Felsendom wohnen. Und darum ist das alles hier zugebaut worden. Aber in der Folge des Sechstagekrieges von 1967 konnten die Israelis unter diesen Häusern einen Tunnel hindurchbauen. Und da kam die Fortsetzung der Klagemauer, die also selber noch ein originaler Überrest der westlichen Stützmauer des Tempels ist, da kam die gesamte Fortsetzung unter den Häusern ans Licht. Und weil diese Steine, diese Mauersteine, über Jahrhunderte eben von Wettereinflüssen geschützt waren, sehen die zum Teil so aus, wie wenn die in unserer Zeit zubereitet worden wären. So, jetzt nach dieser eher trockenen Einleitung stellen wir uns vor, wir sind alle Juden und Jüdinnen. Wir gehen jetzt nach Jerusalem zum Tempel, zu einem der großen Feste, zu dem alle kommen mussten, alle Männer. Die Frauen waren nicht verpflichtet, denn es gab Verpflichtungen für Kinder und so, die das eben verhinderten. Aber die Männer mussten alle kommen und wenn möglich eben mit Frau und Kindern zu Pfingsten, zum Passafest, zum Pfingstfest und zum Laubhüttenfest. Da im Süden war der Haupteingang. Da gab es auch einen großen Platz, da konnten die Abertausenden von Festbesuchern empfangen werden. Die normalen Juden gingen da über diese breite Treppe zur schönen Pforte. Die Priester über diese schmalere Treppe gingen durch das Dreifachtor zum Tempel. Es gab hier im Eingangsbereich viele Einkaufsläden, wo man alle nützlichen Dinge sich beschaffen konnte, die man brauchte, wenn man von weit her, sagen wir von Nazareth in Galiläa, herkam nach Jerusalem. Psalm 122, Vers 2, das war einer der Psalmen, die man sang, wenn man nach Jerusalem ging zum Fest. Die 14 Stufenlieder oder Lieder der Hinaufzüge wurden da auf dem Weg gesungen unter Flötenbegleitung. Ich freute mich, als sie zu mir sagten, lasst uns zum Haus des Herrn gehen. Nun, wir gehen. Und weil wir uns vorstellen, wir sind ganz gewöhnliche Juden, keine Kohanim, keine Priester, so gehen wir zur schönen Pforte, zu diesem Doppeltor. Man sieht übrigens, selbst hier im Modell, dass diese Zugangstreppe, die eine Breite von 64 Metern hatte, dass da die Stufen unterschiedlich lang sind. Man kann das erkennen, ja? Heute ist die schöne Pforte noch ein bisschen zu erkennen hier. Sie ist zugemauert von den Muslimen und es gibt hier noch ein Gebäude aus muslimischer Zeit, die das hier abdeckt. Hier auf der Skizze sieht man, dieser Teil ist noch sichtbar. Und darüber der originale Sturz. Dieser Sturz ist aus islamischer Zeit, also etwa 7. Jahrhundert. Aber dieser Sturz ist der originale aus der Tempelzeit. Sieht man da einen riesigen Stein als Sturz über den Eingang und darüber einen Entlastungsbogen. So kommt das Gewicht eben nicht direkt auf diesen Stein, sonst wäre er zerbrochen. Man hat also das Gewicht hier abgeleitet auf die Seitenbereiche, sodass dieser Stein immer intakt blieb. Es wäre natürlich schön, wenn man dieses Gebäude da abbrechen könnte, dann käme die ganze schöne Pforte ans Licht, aber das gäbe dann noch mehr Probleme in Jerusalem und von denen gibt es ja schon genug. Hier sieht man den originalen Sturz mit dem Entlastungsbogen. Schön, ja? Ja, nun berichtet ja die Bibel in Apostelgeschichte 3, als Petrus und Johannes zum Tempel gingen, zum Gebet, dass sie dort am Eingang dieser Pforte einen Gelähmten angetroffen haben. Wir können das nun sehr schön einordnen. Vor dieser schönen Pforte hier, rekonstruiert, dargestellt. Wieso hieß diese Pforte die schöne Pforte? Sieht man diese Kuppelbauten da hinten im Tunnel? Diese Art von Kuppelbauten war in der Architektur etwas ganz Neues. Zum ersten Mal in der Geschichte der Architektur kann man das hier antreffen in Jerusalem. Und das war so wunderbar gearbeitet und auch die Verzierungen in das Gestein hineingemeißelt, sodass eben dieser Eingang den Namen die schöne Pforte bekam. Die Eingangsordnung war so, man ging rechts hinein und links kam man heraus. So war das logistisch für den Volksstrom, der da durch musste, geregelt. Außer wenn man Probleme hatte, da durfte man links hineingehen, damit die Leute wussten, dass man Probleme hat. Und dann konnten sie fragen, wie geht es dir? Und dann konnte man sagen, wie schlecht es einem geht. Und dann haben sie ihn getröstet. Und auf diese Weise hat das jüdische Volk an sich selber Seelsorge betrieben. Und sie haben nicht so viele Psychiater und Psychotherapeuten gebraucht wie heute. Nun, das entspricht genau dem, was das Neue Testament von den Christen, von der christlichen Gemeinde erwartet. 1. Thessalonicher 4,18. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. 5,11. Deshalb ermuntert einander und erbaut einer den anderen, wie ihr es auch tut. 5,14. Wir ermahnen euch aber, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen alle. Seelsorge ist also nicht nur eine Sache für Seelsorger, für Hirten in der Gemeinde, sondern das sollte eigentlich von allen praktiziert werden, auf ganz natürliche Weise im Umgang miteinander, einander ermutigen, einander auch auf Gefahren hinweisen, aber in einer gewinnenden und aufbauenden, konstruktiven Art. So kann man also aus moderner Tempelarchäologie sogar noch etwas lernen für Seelsorge. Das dünkt mich schon eindrücklich. Hier eine Darstellung einer dieser Kuppeln. Die sind also heute noch im Prinzip erhalten unterhalb der El-Aqsa-Moschee. Aber als Nicht-Muslime haben sie wohl nie die Chance, dort hinabzukommen. Aber wenigstens können wir es hier in Herznach anschauen. Mit geometrischen und pflanzlichen Figuren reich verzierte Kuppel im Tunnel der schönen Pforte unterhalb der El-Aqsa-Moschee. Nun, das führt uns zu dieser Geschichte des Gelähmten an der Tempelpforte. Apostelgeschichte 3, 1 bis 7. Petrus und Johannes gingen aber zusammen hinauf in den Tempel um die Stunde des Gebets, die neunte. Das entspricht in unserer Zeitgebung 3 Uhr nachmittags. Das war nämlich die Zeit, wo man das Abendbrandopfer, das letzte Opfer des Tages, auf den Altar auflegte. Das war dann auch die Zeit, wo das Volk kam zum Beten. Übrigens im Gegensatz dazu, das erste Opfer des Tages, das Morgenbrandopfer, legte man auf den Altar im Durchschnitt um 9 Uhr morgens. Und alle weiteren Opfer, auch private Opfer, die man da bringen wollte, die fanden statt zwischen 9 und 15 Uhr. Eindrücklich ist in diesem Zusammenhang Jesus Christus, der all diese Opfer des Tempels in seinem Opfer erfüllt hat, ist um 9 Uhr morgens gekreuzigt worden. Und um 3 Uhr nachmittags ist er gestorben. Das heißt, das Kreuzigungsereignis fiel genau zusammen mit dem täglichen Opferdienst in Israel im Tempel. Ein paar hundert Meter davon entfernt. Um die Stunde des Gebets, die neunte. Und ein gewisser Mann, der von seiner Mutterleib an lahm war, wurde getragen, den sie täglich an die Pforte des Tempels setzten, welche man die Schöne nennt, um Almosen zu erbitten von denen, die in den Tempel gingen. Als dieser Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel eintreten wollten, bat er, dass er ein Almosen empfinge. Petrus aber blickte geradewegs mit Johannes auf ihn hin und sprach, sieh uns an. Er aber gab Acht auf sie, in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Petrus aber sprach, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir, in dem Namen Jesu des Messias, des Nazaräers, stehe auf und wandle. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich aber wurden seine Füße und seine Knöchel stark. Nun, können wir dieses Ereignis genau lokalisieren? Wir sehen da die zugemauerte rechte Türöffnung der schönen Pforte. Das war ja die Türöffnung, wo man hineinging, wenn man keine Probleme hatte. Und so saß also der Gelähmte genau am Eingang hier. Und diese Steinplatte da am Boden, das ist noch die originale. Also wir können das so genau heute lokalisieren, das Ereignis. Nun, es war etwas Großartiges. Ein Mensch, der nicht gehen konnte, von klein auf, saß da täglich am Eingang der Pforte. Er konnte nicht hineingehen in den Tempel, um dort eine Begegnung mit Gott zu haben. Er war, wie es in der deutschen Literatur ein Buch gibt, draußen vor der Türe. Im Grunde genommen sind wir alle solche Menschen in Bezug auf Gott. Wir sind alle von Natur aus draußen vor der Tür. Und genauso wie dieser Mann unfähig war zu gehen, sind wir von uns aus absolut unfähig, nach den Geboten Gottes zu leben, zu wandeln. Wir sind gelähmt im Blick auf Gottes Gebote. Draußen vor der Tür. Und dann kommen zwei Nachfolger Jesu und sie weisen den Gelähmten hin auf den auferstandenen Messias Jesus. Und er wird geheilt. Das geschah im wörtlichen Sinn. Aber das Ganze hat für uns eine symbolische Bedeutung. Durch eine Begegnung mit dem auferstandenen Christus können wir Kraft bekommen, um ein gottgemäßes Leben zu führen. Der Mann stand auf und sprang da vor der Tempelpforte umher und ging dann mit den zwei Aposteln in den Tempel hinein. Nun, das Interessante, diese Treppen, hier sind die Originalen durch die Ausgrabungen der letzten Jahre ans Licht gekommen. Die waren zu einem Teil direkt aus dem natürlichen Felsboden des Zionsberges herausgeschlagen. Und da sprang der Gelähmte dann herum, da im Vorfeld des Eingangs. Übrigens, ich war mal da mit Tirza, da war sie noch sechsjährig, also die Hälfte von jetzt. Aber sie hat sich schon damals für Tempelarchäologie interessiert, wenigstens auf dieser Reise. Und dann habe ich Tirza gesagt, so, spring mal hier hoch. Da hat sie es versucht. Dann sagt sie, es geht nicht. Dann habe ich hier erklärt, eben auf spielerische Weise macht man Tempelarchäologie mit den Kindern. Schau mal, die Architekten haben diese Treppen da mal kurz, mal lang, so die Stufen gebaut, damit die Leute nicht hinaufspringen konnten, sondern in würdigem, gemäßigten Schritt zum Haus Gottes hinaufgingen. Aber wenn nun in der Apostelgeschichte steht von diesem Gelähmten, dass er da herumsprang, sprang er da herum, wo man eigentlich nicht herumspringen sollte. Aber wir verstehen das. Wenn ein Mensch Jesus Christus wirklich erkennt als seinen Retter, dann hat man wirklich ein Recht, Freude zu haben, die über das normale Maß der Freude hinausgeht. Es ist jedes Mal ein Wunder, wenn ein Mensch so Jesus Christus kennenlernt und von Gott her Kraft bekommt, nach den biblischen Geboten zu leben. Psalm 40, ein Psalm, den man im Tempel sang. Vers 2b, und er hat meine Füße auf einen Felsen gestellt, meine Schritte befestigt und in meinen Mund hat er gelegt ein neues Lied, einen Lobgesang unserem Gott. Das hat dieser Gelähmte auf ganz dramatische Weise erlebt. Und wenn man daran denkt, dass in der Bibel der Fels, zum Beispiel 1. Korinther 10, Vers 4, ein Bild ist für Jesus Christus, bekommt das natürlich alles eine noch viel tiefere symbolische Bedeutung. Er ist das neue Fundament, die Basis. Neben dieser Treppe gab es ein öffentliches Ritualbadhaus. Wenn Juden eine Begegnung haben wollten mit Gott im Tempel, mussten sie sich baden, äußerlich rituell reinigen, bevor man in den heiligen Bereich gehen durfte. Nun, durch die Ausgrabungen ist zum Beispiel genau an der Stelle dieses Hauses dieses Ritualbad ans Licht gekommen. Und wir sehen hier, der Weg da hinunter war geteilt. Durch dieses kleine Mäuerchen, da gab es einen breiten Weg und einen schmalen Weg. Auf dem breiten Weg ging man im unreinen Zustand nach unten. Dann tauchte man sich vollständig in das Wasser ein, machte rechts umkehrt, 180 Grad, und ging im gereinigten Zustand auf dem schmalen Weg nach oben. Der Herr Jesus sagt in der Bergpredigt, Matthäus 7, geht hinein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt, und viele sind, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt, und weniger sind es, die ihn finden. In der Nähe dieses Ritualbadhauses habe ich, man hat ja Dutzende von Bädern ausgegraben, dieses Ritualbad gefunden. Und da hat man sogar nicht nur den breiten und den schmalen Weg, sondern auch hier die breite Pforte und die schmale Pforte. Nun, genau auf diese Dinge weist der Herr Jesus hin. Weiter, breit, enge Pforte, weite Pforte, schmaler Weg und breiter Weg. Wir Menschen sind von Natur alle auf dem breiten Weg nach unten, ins Verderben. Die große Frage ist, wie kann man vom breiten Weg auf den schmalen Weg kommen? Und es ist ganz einfach. Wir müssen eine Umkehr erleben von 180 Grad. So können wir wechseln und Gott möchte, dass erst jeder wechselt vom breiten auf den schmalen Weg. Und das Untertauchen im Wasser hat auch seine Bedeutung, denn dieses Wasser ist ein Bild in der Bibel von dem Wort Gottes, der Bibel selbst. Wir haben das heute Morgen gelesen in Epheser 5, 25, dass die Gemeinde gereinigt wird im Wasserbad des Wortes. Wie geht das? Wenn ich die Bibel lese, dann kann man das tun, um in der Bibel Fehler zu finden. Aber sehr bald merkt man, dass die Bibel bei uns Fehler findet. Und wenn ich mich von der Bibel korrigieren lasse, dann wird die Bibel für mich ein Wasserbad. Und dann muss ich bereit sein, die eingesehene Schuld Gott reuig zu bekennen und Gottes Vergebung anzunehmen. Und so wird die Bibel mir zum Ritualbad. Nochmals Epheser 5, 26. Damit er sie, die Gemeinde, heiligte, nachdem er sie gereinigt hatte durch die Waschung mit Wasser durch das Wort. Das wird hier so schön illustriert. Man hat hier unterhalb der schönen Pforte, da ist sie, Dutzende von Ritualbädern entdeckt. Das heißt, es gab da genügend Platz für all diese Tausenden von Juden, die kamen, damit sie sich zuerst reinigen konnten, wenn sie zum Tempel gingen. Interessant ist nun Folgendes. An Pfingsten, Apostelgeschichte 2, im Jahr 32, als der Heilige Geist auf Erden kam, da wurden die Tausenden von Besuchern, die zum Pfingstfest im Tempel gehen wollten, um 9 Uhr, wir wissen warum um 9 Uhr, die wurden da durch das Pfingstwunder, durch das Sprachenwunder überrascht. Und Petrus konnte dann eine wunderbare Predigt halten, hier im Vorfeld des Tempels. Und es kamen an diesem Tag 3000 Juden zum Glauben an den Messias Jesus. Und dann wurden sie getauft. Manch einer hat die Frage gestellt, ja, wie konnten die getauft werden? Da gab es doch keinen See und keinen Fluss in Jerusalem. Kein Problem. Aber es gab unzählige von Ritualbädern, gerade im Vorfeld des Tempels. Und da konnte ohne Schwierigkeit eine Massentaufe durchgeführt werden an Pfingsten. Nun, wir sind schon so lange dran und wir sind noch nicht mal einmal in den Tempel hineingegangen. Ja, nur ein bisschen durchs Tunnel bis hier, ja? Jetzt schauen wir, das Bild ist seitenverkehrt, hier die Doppelpforte führt durch einen Tunnel und dann über eine Treppe hinauf. Und gerade hier hat man das Hulda-Tor, das in den heiligen Bereich des 500 Ellenquadrates hineinführte. Also wir können jetzt das uns genau vorstellen, diesen Tunnel. Wieso hießen diese Pforten da auf dem Tempelplatz Hulda-Tore? Weil hebräisch Hulda heißt Maulwurf. Und man ging also in den Tempel durch einen Tunnel wie ein Maulwurf und dann hinauf auf den Tempelplatz. Ja, jetzt sind wir gleich oben. Hier die El-Aqsa-Moschee. Und sieht man diesen Aufgang, das ist der gleiche wie hier, in der Struktur ist das noch derselbe, der Aufgang von der schönen Pforte, der gerade vor das Hulda-Tor hinführte. Also, wir stellen uns vor, die Tausenden strömen da hinauf und wollen in den eigentlich heiligen Bereich des Tempels hinein. Ich lese aus Psalm 118, 19 bis 20. Öffnet mir die Tore der Gerechtigkeit. Ich will durch sie eingehen, den Ewigen will ich preisen. Dies ist das Tor des Herrn. Die Gerechten werden durch dasselbe eingehen. Aber zuerst mussten sie im Bad 180 Grad gedreht haben. Es sind nicht gemeint die Selbstgerechten, sondern die, die sich selber gedemütigt haben und ebenso von Gott her Gerechtigkeit geschenkt bekommen haben. Die sollen kommen in die Gemeinschaft mit Gott. Ich habe mal gehört, jemand wollte nicht in unsere Gemeinde kommen, so als Besuch. Die Person fand, ja, die Leute, die sind sowieso alle viel zu gut für mich. Aber dann habe ich dann jemandem gesagt, du, was sind das für Leute? Das sind alles Leute, die gemerkt haben, wie schlecht sie sind. Sonst wären sie keine Christen geworden. Das ist genau der richtige Ort, um hinzukommen. Das sind eben Leute, die gemerkt haben, wir haben echt ein Problem. Und nur Gott kann unser Problem lösen. Also diese vielen Tore im Tempel, die zeigen nämlich, Gott ist ein einladender Gott. Er möchte, dass wir zu ihm kommen. Nun sehen wir hier deutlicher im Fokus das heilige 500 Ellenquadrat. Da kamen also Juden und Nichtjuden hinein, die Nichtjuden einfach bis zu dieser Abgrenzung, die Zwischenwand der Umzäunung. Vor einigen Jahren hat der Architekt-Archäologe Lane Rittmeier das 500 Ellenquadrat perfekt wieder rekonstruieren können auf dem Tempelplatz. Hier sehen Sie es. Seine Arbeit, das war seine Doktorarbeit, die er gemacht hat in der Universität Manchester, wurde akzeptiert. Und was ungewöhnlich ist in der Archäologie, seine Entdeckung wurde sehr schnell von den meisten israelischen Archäologen akzeptiert. Das ist ungewöhnlich. Etwas Neues wird meistens mal auf die Wartebank gelegt, aber hier ging es ganz schnell. Es war so überzeugend. Und so konnte auch in den letzten Jahren die ganze Geschichte des Tempelberges rekonstruiert werden. Schauen Sie mal, hier haben wir den höchsten Punkt auf dem Tempelberg, der in der Bibel Zion oder Moria heißt. Das ist dieser Fels im Felsendom heute. Darauf stand früher das Allerheiligste. Salomo hatte rundherum ein 500 Ellenquadrat gebaut. Später, in der Zeit der Makkabäer, wurde der Tempelplatz nach Süden hier, wie Sie das sehen, erweitert. Und in den Jahren vor Christi Geburt unter Herodes wurde er noch weiter vergrößert nach Süden, aber auch nach Westen und ganz massiv nach Norden, indem da eben das Bezeta-Tal aufgefüllt wurde. Und so konnte dann auf dieses Felsplateau hier in der Nordwestecke die Burg Antonia gebaut werden. Jetzt sieht man, dass dieser Bereich da entspricht der Klagemauer heute. Das ist also ein Rest aus der Zeit nicht des Salomonischen Tempels, des ersten, sondern aus der Zeit des zweiten Tempels. Hier sieht man die Doppelpforte mit dem Tunnel, den Tunnel der Dreifachpforte für die Priester. Da drüben ist das Kidron-Tal und der Ölberg. Dieser Nordwesthügel da, das ist der Hügel, auf dem Golgatha stand, wo Jesus Christus gestorben ist. Also wie gesagt, nur ein paar hundert Meter vom Tempelplatz entfernt. Dieser Berg da, der Südwesthügel Jerusalems, wird heute genannt Zionsberg. In der Bibel ist der Zionsberg immer der Tempelberg. Der wird genannt Zionsberg, aber der ist interessant aus dem Grund, weil hier sich das urchristliche Quartier im ersten Jahrhundert befunden hat. Also auch da war dieser Obersaal, wo der Herr Jesus Christus das letzte Abendmahl, das letzte Passa gefeiert hat und das Abendmahl eingesetzt hatte. Alle diese Berge rundherum sind von biblischer gewaltiger Bedeutung. Nun wollen wir etwas hören über die Zwischenwand der Umzäunung. Ich habe eine Rekonstruktion machen lassen. Das war also ein Mäuerchen und darüber ein Zaun. Und darum nennt das der Apostel Paulus die Zwischenwand der Umzäunung. Ja, es ist eine Mauerwand und darauf ein Holzzaun. Und das trennte Juden und Heiden voneinander. Es war bewusst sehr niedrig gebaut, damit eben der Blick für Nichtjuden frei war, damit sie doch etwas von dem goldenen Tempelhaus auch sehen konnten. Also die Mauer war nach der rabbinischen Überlieferung 75 cm hoch und darüber der Zaun 52,5 cm. Paulus spricht über diese Zwischenwand im Epheserbrief, den er im Jahr 62 aus Rom geschrieben hat. 2 Vers 11. Deshalb seid eingedenk, dass ihr einst die Nationen im Fleisch, er spricht jetzt also die nicht-jüdischen Christen an, die wie Ruth einst draußen waren, aber den wahren Gott kennengelernt haben. Deshalb seid ihr eingedenk, dass ihr einst die Nationen im Fleisch, die Vorhaut genannt werden von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht, dass ihr zu jener Zeit ohne den Messias wart, entfremdet dem Bürgerrecht Israels und Fremdlinge betreffs der Bündnisse, der Verheißung. Keine Hoffnung habend und ohne Gott in der Welt. Jetzt aber, in dem Messias Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Messias nahe geworden. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht und abgebrochen hat, die Zwischenwand der Umzäunung. Paulus sagt, diese Zwischenwand, die früher Juden und Nichtjuden getrennt hatte, die ist heute aufgehoben. Christus hat diese Zwischenwand abgebrochen. Das war ein gewagtes Wort, denn im Jahr 62 bestand diese Zwischenwand immer noch in Jerusalem. War voll im Gebrauch. Aber, wie wir wissen, im Jahr 70 haben die Römer Jerusalem und auch den Tempel den Erdboden gleichgemacht. Und obwohl das jüdische Volk durch all die Jahrhunderte hindurch bis heute den Tempel wieder aufbauen wollte, ist das nie mehr möglich geworden. Und so wurde auch diese Zwischenwand nie mehr wieder aufgebaut. Aber genau in diesen vergangenen 2000 Jahren ist die frohe Botschaft von Jesus Christus zu allen 5 Kontinenten gekommen, zu allen Nationen der Welt. Und es haben sich in den vergangenen 2000 Jahren Millionen von Menschen ganz klar entschieden für Jesus Christus. Sie haben ihre Schuld Gott bekannt, reuig im Gebet, und sie haben Jesus Christus gedankt für seinen stellvertretenden Tod am Kreuz und für sein Blut. Und dadurch sind sie nahe geworden. Die Zwischenwand war ein Hindernis, da konnte man nicht nahe zum Tempelhaus kommen. Aber jetzt ist es abgebrochen. Und tatsächlich, Gott hat es nicht erlaubt, in 2000 Jahren bald, dass diese Zwischenwand je wieder aufgebaut würde. Um zu demonstrieren, heute sammelt Gott ein Volk aus allen Völkern. Jeder ist eingeladen und es muss niemand denken, ich bin zu wenig, Die Zwischenwand ist abgerissen. Man hat in Jerusalem etwa 3 Warntafeln gefunden, die früher an die Zwischenwand der Umzäunung angebracht war. Und darauf stand jeder, man kann es ja lesen auf Griechisch, Meten allegones, dass kein Fremdstämmiger über diese Abschrankung hinausgehen soll. Und wenn er es trotzdem tut, dann ist er selber schuld, wenn ihm dann der Tod folgen wird. Am Schluss steht noch Akolutein Thanaton, Folgen der Tod. Das war also die totale Trennung. Aber seit dem Jahr 70 ist diese Trennung abgebrochen. Und Paulus hat das gewissermaßen prophetisch bereits im Jahr 62 im Epheserbrief geschrieben. Das ist schon eindrücklich. Und hat gerade gezeigt, die Sicht, die biblische Sicht der Weltmission, die nun alle Völker erreichen soll. Jetzt gehen wir über die Zwischenwand der Umzäunung hinaus, wie diese Leute hier, und gehen zu dieser Terrasse, die da sich auf der Südseite des innersten Vorhofes befand. Auf Hebräisch sagte man dieser Terrasse der Chel. Er hat eine besondere Bedeutung gehabt, denn sieht man dieses Gebäude hier, das war die Quaderhalle. In dieser Quaderhalle war das oberste Gericht Israels, der Sanhedrin, platziert. Bis ins Jahr 30. Dann zog er um in die königliche Säulenhalle. Nun, an den Festtagen und an den Sabbaten, da waren keine Gerichtssitzungen, und so kamen die großen Lehrer Israels auf diese Terrasse heraus. Und jeder aus dem Volk durfte ihnen Fragen stellen. Und da gab es öffentliche Fragenbeantwortung im Tempel. Das gibt uns nun den Hintergrund für die Geschichte in Lukas 2, wo der Herr Jesus als 12-Jähriger zum Tempel ging mit seinen Eltern. Und sie gingen nach den Pflichttagen des Passas, 2 Tagen, gingen sie dann sofort zurück nach Nazareth. Aber ihr Sohn wollte im Haus Gottes bleiben. Da fühlte er sich wohl. Und sie kamen dann aufgeregt zurück nach Jerusalem, haben ihn gesucht, überall. Schließlich haben sie ihn gefunden im Tempel, inmitten der Lehrer. Lukas 2, 46. Und es geschah, nach 3 Tagen fanden sie ihn im Tempel, wie er inmitten der Lehrer saß und ihnen zuhörte und sie befragte. Alle aber, die ihn hörten, gerieten außer sich über sein Verständnis und seine Antworten. Das können wir genau lokalisieren, wo das stattgefunden hat, hier auf dem Chel. Ungewöhnlich ist, dass nicht nur er Fragen gestellt hat, diesen großen Leuchten, sondern die haben ihm begonnen, Fragen zu stellen. Ein 12-Jähriger. Der hat noch nicht mal die Bar Mitzwa gemacht. Die macht man ja mit 13. Aber es war üblich, zu den obligatorischen Festen, dass man die Kinder, also besonders die Söhne, ab 12 mitnahm, um sie einzugewöhnen. Denn ab 13 mit der Bar Mitzwa waren sie voll verantwortlich, selber die Gebote Gottes zu erfüllen. An der Bar Mitzwa betet der Vater sehr froh, dass er Gott dankt, dass er nun entbunden ist von der Pflicht gegenüber seinem Sohn, eben weil der Sohn nun selber verantwortlich ist, nach den Geboten Gottes zu leben. Ja, also diese großen Lehrer Israels haben plötzlich gemerkt, das ist kein gewöhnliches Kind. Was der weiß und wie der die Bibel kennt. Und bedenken wir, die Fragen haben sich je nach dem Fest besonders um die Thematik des Festes gedreht. Das war am Passafest. Das ging also um das Passalamm. So theoretische Fragen. Aber der Herr Jesus wusste auch mit 12 Jahren, ich bin gekommen, um einmal als das wahre Passalamm hier in Jerusalem zu sterben. Diese Fragen, die er da mit ihnen behandelt hat, das war für ihn nicht einfach theoretisch, sondern er wusste, wie konkret er einmal das Passalamm werden sollte. Wie dann später Johannes der Täufer sagen musste, siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Nun, wenn wir auf dem Chel waren, wir gehen nochmals zurück. Die königliche Säulenhalle, die ist ja so prächtig, so gewaltig, die wollen wir näher in Augenschein nehmen. Ich habe schon erklärt, eine Basilika, eine Königshalle wörtlich, war der Gerichtssitz. Hier war der Sanhedrin ab dem Jahr 30. Und Marktplatz, da wurden die Opfertiere verkauft. Also diese Basilika entsprach eigentlich heute schon, verglichen mit heute, einer riesigen Kathedrale. Aber das war nur ein kleiner Teil des Tempelbezirks. Man könnte nämlich all die großen, berühmten Kathedralen von England hier unterbringen und hätte noch vorig Platz. Nun, mit 3 Schiffen, Zedernbalken, wunderbar verziert, da gegen Osten, in diesem Halbkreis, war der Sitz des Sanhedrins, des obersten Gerichtshofes. Jede Säule war so groß, dass 3 Männer mit ausgestreckten Händen sie umfassen konnten. Und die Höhe einer Säule war so 15 Meter aus einem Stück Stein. Nicht so, wie die Römer sonst gemacht haben, dass sie diese billigen Zusammensetzungen aus einem Stück Stein. Ja, man hat damals auch sparen müssen. Jetzt sind wir in der Mittelhalle und sehen dort vorne, da ist eine Versammlung. Ja, weil die meisten von uns sind vielleicht zum ersten Mal zu Besuch im Tempel. Wir wollen mal schauen, was das für eine Verhandlung ist da vorne. Ja, wir sind jetzt im Jahr 32, Frühjahr, Freitag. Matthäus 27, Vers 1. Als es aber Morgen geworden war, hielten alle führenden Priester und Ältesten des Volkes Rat gegen Jesus, um ihn zum Tod zu bringen. Und nachdem sie ihn gebunden hatten, führten sie ihn weg und überlieferten ihn Pontius Pilatus, dem Landpfleger. Hier im Tempel wurde Jesus Christus von dem obersten Opfer, dem hohen Priester, zum Tod verurteilt. Das wahre Opfer, das unsere Sünde wegbringen konnte, wurde im Tempel, dem Ort der Opfer, durch den obersten Opfer zum Tod verurteilt. Und dann wurde er den Römern zur Hinrichtung übergeben, weil damals die Juden kein Recht mehr hatten auf Todesstrafe. Die Römer hatten ihnen das weggenommen. Aber diese Dinge sind heute für uns so konkret. Wir wissen genau, der Sanhedrin war da in dem Bereich der Südostecke. Also wir können die Verurteilung Jesu genau lokalisieren auf dem Tempelbezirk heute. Dramatisch ist eigentlich noch Folgendes. Was ist heute genau unterhalb? Heute wird diese illegale Moschee für 10.000 Leute gebaut, unterhalb diesem Bereich. Und das gibt ja diesen riesigen Wirbel gegeben. Deshalb ist ja auch Sharon auf den Tempelberg gegangen, und dann wollte er mit den Verantwortlichen mal anschauen, was die alles kaputt machen im Tempelberg an Überresten von dem früheren Tempel. Und nachher hat es dann diesen Aufstand gegeben. Das war nicht wegen seinem Besuch. Aber das Ganze wurde mit diesem Besuch verbunden und dieser illegalen Moschee da unterhalb. Das hat man in den Medien bei uns gar nicht berichtet. Man hat nur einfach berichtet, da ist ein Provokateur auf den Tempelberg gegangen. Aber das Dramatische, was heute diese El-Aqsa-Intifada gebracht hat, mit Tausenden von Toten, das hängt alles zusammen mit diesem Bereich. Und ist das nicht dramatisch, gerade mit diesem Bereich da, wo Jesus Christus vor 2000 Jahren zum Tod verurteilt wurde? Also wir sehen, wir sind nicht einfach irgendwie abseits, sondern das, was vor 2000 Jahren geschah, das hängt direkt zusammen mit dem, was wir heute erleben. Nun, der Sanhedrin hat dann beschlossen, Jesus Christus muss getötet werden, das können nur die Römer, also wir bringen ihn zu Pilatus. Und der direkte Weg von der königlichen Säulenhalle zu Pilatus führte durch dieses Tor im Westen über die Brücke zu seinem Sitz. Ich nenne darum dieses Tor das Tor der Verwerfung. In der antiken Literatur findet man dieses Tor erwähnt, aber man findet keinen Namen, wie man das früher genannt hatte. Und darum habe ich ihm einen neuen Namen gegeben, das Tor der Verwerfung. Weil hier Jesus Christus wirklich vom höchsten Gericht Israels hinausgeworfen wurde aus dem Tempelbezirk. Aber das Dramatische ist, was geschieht heute unter diesem Bogen da, von dieser Brücke? Ich werde das gleich erklären. Aber zunächst noch Matthäus 27, 2. Und nachdem sie ihn gebunden hatten, führten sie ihn weg und überlieferten ihn Pontius Pilatus, dem Landpfleger. Und schließlich hat Pontius Pilatus ihn zum Tod verurteilt und so wurde er nach Golgatha hinausgeführt. Hebräer 13, Vers 12. Darum hat auch Jesus, damit er durch sein eigenes Blut das Volk heiligte, außerhalb des Tores gelitten. Schließlich wurde er da durch das Gartentor hinausgeführt und da auf dem Golgatha-Felsen gekreuzigt. Das war ein ausgedienter Steinbruch. Dieser Fels von etwa 12 Meter Höhe hat man stehen lassen, weil das Gestein zu weich war, um als Baumaterial verwendet zu werden. Und so wurde der Herr Jesus hier gekreuzigt. Also ganz entsprechend diesem messianischen Wort im Psalm 118, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Von dem Herrn ist es ausgegangen und wunderbar ist es in unseren Augen. Da, außerhalb des Tores, hat der Herr gelitten. Aber wir sehen ganz nahe entfernt von den Opfern des Tempels. Und genau im Timing der Opfer von 9 Uhr bis 3 Uhr. Nun, hier sehen wir die Klagemauer heute. Im Judentum nennt man sie heute nicht mehr gern die Klagemauer. Man sagt einfach HaKotel HaMa'aravi, das heißt die Westmauer. Manche nennen sie dann so ein bisschen sarkastisch HaKotel HaAravi, das heißt die arabische Mauer. Aber sie sagen nicht gern Klagemauer und trotzdem ist es der Ort, wo bis heute geklagt wird über den fehlenden Frieden. Und dieses Volk kommt mehr und mehr in Bedrängnis und unter Druck aller Völker dieser Welt, die einseitig immer Israel verurteilen auf ungerechte Art und Weise. Aber der Druck lastet auf diesem Volk und der Terrorismus nimmt kein Ende. Nun sehen wir, das ist die Männerabteilung, wo die Männer beten, da beten die Frauen. Aber die Männer beten auch unter diesem Bogen. Und wenn wir da hineingehen, dann kommen wir zu diesem originalen Bogen, zu dieser Brücke, wo Jesus Christus hinausgeworfen wurde, vor 2000 Jahren. Da, das ist nun dieser Bogen, der sogenannte Wilson-Bogen, das ist der erste Bogen dieser Brücke vor dem Tor der Verwerfung. Und da beten die Männer, sieht man das. Ich habe diesen Juden beobachtet beim Beten da unten, unter dem Bogen. Er hat den Talit, den Gebetsmantel, völlig über den Kopf und über seine Brust gezogen, über sein Herz. In 2. Korinther 3 macht Paulus genau eine Anspielung auf diese Art des Betens im Judentum. Aber ihr Sinn ist verstockt worden. Denn bis auf den heutigen Tag bleibt beim Lesen des Alten Testaments dieselbe Decke unaufgedeckt, die durch den Messias weggetan wird. Aber bis auf den heutigen Tag, wenn Moses gelesen wird, liegt die Decke auf ihrem Herzen. Das hat mich so berührt. Unterhalb, ich habe mir überlegt, da ist Jesus Christus hinausgetan worden vor 2000 Jahren. Und dieser Jude erkennt den Messias nicht. Und er liest das Alte Testament und erkennt trotzdem nicht den Messias, obwohl es über 300 Prophezeiungen gibt, die sich erfüllt haben in Jesus von Nazareth. Aber es ist eine Decke auf seinem Herzen. Es ist aber nicht hoffnungslos, denn heute kommen wohl mehr Juden als Schweizer zum Glauben an den Messias Jesus. Es ist ein ganz gewaltiger Aufbruch, der sich heute bemerkbar macht, nicht unbedingt in Israel, aber vielmehr in den USA und in Kanada. Man nimmt an, dass seit den 60er Jahren vielleicht etwa 100.000 Juden zum Glauben gekommen sind. Und eben auf 14 Millionen Juden weltweit, kann man ja mal umrechnen, ob das in der Schweiz auch so ist, der Prozentsatz. Und wenn sie dann zum Glauben kommen, dann wird diese Decke weggetan. Und interessant ist, Paulus erklärt in 1. Korinther 11, die christliche Art des Betens ist so, dass der Mann nichts auf dem Kopf hat. Das ist eben genau der Punkt, mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn erkennen. Nun haben wir eine Übersicht von Osten. Da auf der königlichen Säulenhalle war gewissermaßen der höchste Beobachtungspunkt des Tempels. Da ging es ganz steil hinunter ins Kidron-Tal. Das war also der Ort, Josephus Flavius, ein Priester, aus dem ersten Jahrhundert beschreibt, dass wenn man dort oben steht, beschreibt er ganz dramatisch, da schaut man hinunter, wird es einem richtig schwindelig, da dreht es einem. Das war wirklich der großartigste Beobachtungspunkt von den Tempelhallen aus. Und das Neue Testament nennt diesen Ort die Zinne des Tempels. Wir kommen darauf zurück. Wir haben hier das Osttor, das habe ich schon erklärt, das ist als Repetition. Hier das Tor Mifkat. Auf der Nordseite den Israelteich, das habe ich noch nicht erwähnt. Dann das Schaftor und gleich weiter die Burg Antonia. Von diesen Dingen soll im Folgenden die Rede sein. Die Zinne des Tempels. In der Versuchungsgeschichte Jesu wird ja erwähnt, dass der Herr Jesus auf die Zinne des Tempels gegangen ist und Satan hat ihn hier herausgefordert. Lukas 4, 9. Und er führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich von hier hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen, dass sie dich bewahren. Und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stoßest. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Der Teufel benimmt sich, wie wenn er fromm wäre, im Tempel. Er benutzt die Bibel und sagt, schau, es steht doch in der Bibel, wenn man ein Problem hat, dann schickt Gott seine Engel und die werden dich bewahren. Da kannst du doch darunter springen. Und der Herr Jesus geht überhaupt nicht ein auf so eine Verdrehung und einen Missbrauch von Bibelstellen, sondern sagt, dann steht an einer anderen Stelle. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Damit hat er uns ein Beispiel gegeben, wie man reagieren soll auf solche Angriffe. Immer mit Bibelworten, die aber dem Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift entsprechen. Übrigens, in der rabbinischen Literatur gibt es den Gedanken, wenn der Messias kommt, dann wird er sich auf dem Tempeldach offenbaren. Das war keine biblische Idee, aber das war so verbreitet, war so bekannt, diese Auffassung. Nun, die Versuchungsgeschichte fand ja statt, noch bevor Jesus Christus öffentlich hat mit Predigen begonnen. Also ein solcher Sprung vom Tempeldach hätte dazu dienen können, dass Israel erkennt, das ist der Messias. Aber der Herr Jesus ist überhaupt nicht auf solche Show-Ereignisse eingegangen. Christentum hat mit Show nichts zu tun. Das ist ein sehr moderner Gedanke, ja? Nun, diese Dinge sind noch so konkret erhalten. Man sieht, diese Steinreihen sind alle noch originale Steinreihen dieses Turmes der Zinne des Tempels. Da oben, diese kleinen Steine, das sind islamische Bausteine aus späterer Zeit. Aber wir können also die Versuchung Jesu ganz klar platzieren, da oben. Der Herr Jesus ist nach der Versuchung nach Galiläa gegangen, in dieses verachtete Galiläa. Und dort hat er begonnen mit Predigen. Entsprechend der Weissagung in Jesaja 9. Dort sollte nämlich das Licht aufgehen, in Galiläa am See Genezareth. Doch nicht bleibt Finsternis im Land, welches Bedrängnis hat. Um die erste Zeit hat er das Land Zebulon und das Land Naphtali verächtlich gemacht. Aber in der letzten bringt er zu Ehren den Weg am See, das Jenseitige des Jordan, das Galiläa der Nationen. Das Volk, das im Finstern wandelt, hat ein großes Licht gesehen, die da wohnen im Lande des Todesschattens. Licht hat über sie geleuchtet. Dort begann der Herr Jesus zu predigen. Da ging das Licht des Messias in unserer dunklen Welt auf. Das ist ja eine Weihnachtsbotschaft. Aber ich habe meinen Kindern erklärt, erstens mal stimmt das mit dem 25. Dezember nicht und zweitens können wir jeden Tag Weihnacht feiern. Übersicht von Osten. Wir gehen ja zum Tor Mifkat und zum Osttor des Tempels. Ja, da, das zugemauerte goldene Tor. Sieht man, innerhalb dieses Gebäudes, das aus islamischer Zeit stammt, findet man noch diese zwei Torpfosten. Der ist etwa 4,5 Meter hoch, ein Stück Stein, 3,5 Meter hoch. Ja, diese Torpfosten sind noch original vom früheren Tempel und gehen wohl zurück auf die Zeit von Nehemia oder noch früher. Durch dieses Tor hat man jährlich im Herbst am Yom Kippur den Sündenbock aus dem Tempel hinausgeschafft. Und auch die rote Kuh, für die das kennen, was das bedeutet. Da, durch dieses Tor ging der Sündenbock hinaus. Er wurde dann über eine Brücke hindurchgeführt, durch das Kidron-Tal auf den Ölberg gebracht. Und dann wurde er in die Wüste geschickt. Aber zuvor hatte der Hohepriester jeweils dem Sündenbock in einer feierlichen Zeremonie die beiden Hände auf den Kopf aufgestützt. Und er hat die Schuld Israels im vergangenen Jahr Gott bekannt und so symbolisch auf den unschuldigen Bock übertragen. So wurde der Unschuldige eben zum Sündenbock. Und die Bibel, 3. Mose 16, schrieb vor, dieser Bock muss dann hinausgejagt werden in die Wüste, um die Sünde auf Nimmerwiedersehen wegzutragen. Und so hat Israel Jahr für Jahr erlebt, wie man Vergebung bekommt durch Stellvertretung. 3. Mose 16, 21. Und Aaron lege seine beiden Hände auf den Kopf des lebendigen Bockes und bekenne auf ihn alle Ungerechtigkeiten der Kinder Israel und alle ihre Übertretungen nach allen ihren Sünden. Und er lege sie auf den Kopf des Bockes und schicke ihn durch einen bereitstehenden Mann fort in die Wüste, damit der Bock alle ihre Ungerechtigkeiten auf sich trage in ein ödes Land. Und er schicke den Bock fort in die Wüste. So ging dieser Bock hinaus durch das Osttor, da war aus dem Tempel hinausgeworfen. Und dann ging er durch das Tor Mifkat und damit war aus der Stadt hinausgeworfen. Der Unschuldige für die Schuldigen. Jahr für Jahr hat man das erlebt in Israel. Und wie war es dann bei Jesus Christus? Man hat ihn aus dem Tempel hinausgetan und nachher durch das Gartentor außerhalb der Stadt. Und dann hat er gelitten, der Gerechte für uns, die Ungerechten. Jahr für Jahr hat man das erlebt. Es gibt Vergebung, aber nur, indem wir unsere Schuld Gott bekennen und ein Unschuldiger hinausgeworfen wird, um die Schuld für immer wegzutragen. Der Sündenbock weist auf Jesus Christus hin, der bereit war, unsere persönliche Schuld auf sich zu nehmen, vor 2000 Jahren. Das bewegt mich immer wieder, wenn ich daran denke, vor 2000 Jahren habe ich ja gar noch nicht gelebt. Ich habe keine einzige Sünde begangen. Und trotzdem hat damals Jesus Christus auf Golgatha die Schuld meines Lebens getragen. Nicht nur die Schuld bis zu meiner Bekehrung, also bis ich 10 war, sondern auch die Schuld bis heute. Also noch ganze 35 Jahre dazu. Und nicht nur bis heute, sondern auch alles, was noch in der Zukunft liegt. Denn er hat es ja vor 2000 Jahren getragen. Das ist so befreiend, wenn man das einmal wirklich erfasst hat, dass Jesus Christus die Schuld meines ganzen Lebens vor Gott getilgt hat. Das ist totale Entlastung. Aber die Voraussetzung ist, wir müssen unsere Schuld Gott bekennen, bereuen und dann dankbar die Vergebung annehmen. Und wirklich darauf bestehen. Er hat auf immer da vollkommen gemacht, die geheiligt werden. Hebräer 10. Durch das Osttor, hinaus über die Brücke. Ja? dramatisch, diese Analogie. Und dann in die Wüste, damit der Bock alle ihre Ungerechtigkeiten auf sich trage in ein ödes Land. Und er schicke den Bock fort in die Wüste. Der kam nie mehr zurück. Und das ist so befreiend, wenn man diese Vergebung angenommen hat durch Jesus Christus, dann muss man nicht mehr denken, die kommt eines Tages wieder zurück. Die kommt nie mehr zurück. Und Gott wird sie mir nie mehr vorhalten. Das ist Evangelium. Das müssen wir den Leuten weitererzählen. Dann werden sie frei, nicht nur von ihren Schuldgefühlen. Die nehmen ihnen schon die Psychotherapeuten, die Freudianer und so weiter ab und die Jungianer. Aber was sie nicht können, ist die Schuld wegnehmen. Die können nur die Schuldgefühle etwas verdrängen. Ja, dass Freud sogar das Mittel der Verdrängung angeboten hat, eher der so gegen Verdrängung war. Ja? Komisch. Aber es gibt viele komische Sachen im Leben. Nun gehen wir hinters goldene Tor und schauen uns mal die Säulenhalle an, hier im Osten. Die nannte man die Säulenhalle Salomos. Ein guter Name, denn das ist ja die einzige äußere Säulenhalle, die in ihrer Linie immer gleich blieb seit Salomo. Alle anderen sind ja Expansionen aus späterer Zeit. In Johannes 10, 23 am Chanukka-Fest im Winter, im Dezember, heißt es, und Jesus wandelte in dem Tempel in der Säulenhalle Salomons. Und da sind Führer des Volkes gekommen und haben ihm gesagt, jetzt möchten wir wissen, bist du der Messias? Und er hat gesagt, ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Ihr seid nicht von meinen Schafen. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren ewiglich. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Da in dieser Säulenhalle hat der Herr Jesus Heilssicherheit und Heilsgewissheit für seine Nachfolger verkündigt. Und später, nicht so lange danach, ab dem Pfingsttag, haben die Christen, die ersten Christen, sich jeweils hier in dieser Halle versammelt. Apostelgeschichte 5, 12. Und sie waren alle einmütig in der Säulenhalle Salomons. Die haben jeden Tag dort Zusammenkünfte gehabt. Und diese jung bekehrten Christen wurden durch die Apostel unterwiesen. Die bekamen also richtig systematische Schulung, um auf eigenen Beinen stehen zu können. Ja, das ist der Ursprung des Christentums. Schon interessant. Die Gemeinde ist doch der Tempel Gottes, das Sinnbild. Und die versammelten sich am Anfang im wörtlichen Tempel in Jerusalem. Die mussten keinen Mietzins bezahlen und hatten eine so tolle Halle, ganz breit mit Zederndecke und etwa 252,5 Meter lang. Das ist schon toll, davon können wir noch träumen. Ja, wenn man das von heute anschaut, dann ist diese Ostmauer, hier das Goldene Tor-Gebäude, die Ostmauer, das ist der Ort der ersten Christen. Da fing das Drama der Kirchengeschichte an. Ganz schön. Einmütig. Die hatten Frieden miteinander in der Säulenhalle Salomos. Und Salomo heißt ja Mann des Friedens. Da, in der Friedenshalle, waren sie friedlich zusammen. Jetzt gehen wir weiter zum Israelteich, zum Schaftor und zur Burg Antonia. Im Israelteich, dort wurden die Opfertiere gewaschen. Anschließend wurden sie durch das Schaftor auf den Tempelplatz geführt. Und wie wir wissen, die Burg Antonia, das war der römische Kontrollpunkt über den Tempelplatz. Das ist ein sehr exklusives Foto vom Ende des 19. Jahrhunderts, denn damals war der Israelteich noch sichtbar. Aber in der Folge wurde er dann zugeschüttet. Heute gibt es dort einen Parkplatz. Und Yasser Arafat hat gesagt, man hat in Jerusalem noch nie etwas gefunden von einem jüdischen Tempel. Ja, die müssen nur mal den Parkplatz ausgraben, hätten schon den Israelteich. Und dann ging es weiter. Es wäre vielleicht auch mal toll, wenn der Tempelarchäologie ein paar Stunden mithören könnte. Und Mahmoud Abbas, die neue Friedenshoffnung, er hat ja in seiner Doktorarbeit hat er den Holocaust geleugnet. Und jetzt hat er auch geleugnet, es hat noch nie einen jüdischen Tempel, Reste von einem jüdischen Tempel gegeben, die man da gefunden hätte. Das wären alles tolle Dinge, die sollen mal nach Herz nachkommen. Also, das ist zugeschüttet, aber das war da. Und wie gesagt, die wurden also gewaschen und so kamen nur durch dieses Tor, durch das Schaftor, kamen die Ziegen und Schafe und Stiere auf den Tempelplatz. Der Herr Jesus sagte im Tempelbezirk, Johannes 10, Vers 7, Jesus sprach nun wiederum zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür der Schafe. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, so wird er errettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Es ist ja so, im Alten Testament wird das Haus Gottes, der Tempel, verglichen mit einem Schafhof. Zum Beispiel im Psalm 100. Dienet dem Herrn mit Freuden, geht ein in seine Vorhöfe mit Jubel und dann heißt es, wir sind die Schafe seiner Weide. Ja? Also dieser Tempelbezirk wird verglichen mit einem Schafhof, wo die Schafe Israels hineingehen. Und der Herr Jesus erklärt nun, ich bin die Tür der Schafe. Dieses Tor war das Tor, wo gewissermaßen der schuldige Mensch mit dem unschuldigen Stellvertreter zu Gott kam. Und der Herr Jesus sagt, das ist die Basis, wie ihr errettet werden könnt. Wenn ihr Jesus Christus annehmt als euer Opfer und auf dieser Basis zu Gott kommt, dann werdet ihr gerettet. Und so sieht man, wie all diese bekannten Bibelworte, die sind wirklich eingewurzelt, verwurzelt in dem, was die Welt der damaligen Jünger Jesu war. Nun, der Israelteich heute, zugeschüttet, ein Parkplatz drauf, das Schaftor, das ich in meiner Doktorarbeit genau hier lokalisieren konnte, und dann hier die Burg Antonia, der Sitz der Legionen in Jerusalem. Nun, wir gehen jetzt durchs Schaftor hinein und schauen uns mal etwas die Gebäude der inneren Vorhöfe an. Und dabei interessiert uns besonders dieses Haus hier. Das war das Wohnhaus der diensttuenden Priester im Tempel. Da durften sie im Tempel schlafen. Der Herr Jesus nannte ja den Tempel in Johannes 2 das Haus meines Vaters. Aber in Johannes 14, als er bereit war, in den Himmel zurückzukehren, sagt er, Johannes 14, 2, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich es euch gesagt haben. Denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit, wo ich bin, auch ihr seid. Da spricht er von dem Archetypus im Himmel, dem Urbild. Und er sagt, dort sind Wohnungen im Haus des Vaters und ich gehe hin und ich mache das alles bereit für euch. Das heißt also, diejenigen, die zu Jesus Christus gehören, die sind alle Priester. Braucht kein Priesterseminar. Es geht viel einfacher. Und der Jesus sagt, ich gehe hin und mache euch diese Wohnungen bereit und ich komme dann wieder bei der Entrückung und werde euch zu mir nehmen. Also dieser Tempel gibt uns so richtig einen Vorgeschmack der christlichen Hoffnung. Da sehen wir, das Judentum ist einfach das Bilderbuch zum Christentum. So ist die Beziehung. Das gibt so einen Vorgeschmack. Und schauen wir mal, die Lage ist interessant. Hier das Tempelhaus, aber der hinterste Teil, das ist das Allerheiligste. Und genau vis-à-vis vom Allerheiligsten ist das Zuhause der Priester im Tempel. Wir kommen zur Burg Antonia. Und damit wir so zeitlich gut zurechtkommen, würde ich vorschlagen, wir machen jetzt die Pause. Wir haben so viel gearbeitet. Eine halbe Stunde Pause, erholt euch gut. Wir kommen jetzt zur Burg Antonia. Könnt mir das Licht da hinten noch abstellen? So. Wir kommen jetzt zur Burg Antonia. Paulus, der Heidenmissionar, kam auf seiner dritten Missionsreise nach Jerusalem. Das wird beschrieben in Apostelgeschichte 21. Er ging in den Tempel und wurde dort von Juden, die ihn kannten von der Türkei her, wurde er beschuldigt, er hätte Heiden in die inneren Vorhöfe verbotenerweise hineingeführt. Das war eine reine Lüge. Aber das genügte, dass die Volksmassen aufgebracht auf ihn stürmten und ihn beinahe auf dem Tempelplatz umgebracht hätten. Und da intervenierte der Schnelleingreiftrupp aus der Burg Antonia. Sie hatten hier in dieser Ecke, in der Nordwestecke, eine Treppe, da konnten sie schnell runter und sofort eingreifen, da in den Vorhöfen. Und Paulus wurde also noch im letzten Moment entrissen und dann wurde er getragen auf diese Treppe hinauf. Und da sagte dann Paulus zu dem hohen Offizier, ist es mir erlaubt, zum Volk zu sprechen? Und er erstaunt, ach so, du bist also nicht dieser Terrorist da, der vor einem, nein, und hat ihm erklärt, wer er ist. Und so gibt ihm dieser hohe Offizier die Erlaubnis, zu sprechen. Und da lesen wir in Apostelgeschichte 22, 40, als er es aber erlaubt hatte, winkte Paulus auf den Stufen stehend dem Volk mit der Hand. Nachdem aber eine große Stille eingetreten war, redete er sie in hebräischer Mundart an und sprach: Achim ve'avot, Brüder und Väter, hört jetzt meine Verantwortung an euch. Das können wir also ganz genau lokalisieren. Das war hier auf dieser obersten Stufe. Das war gleichzeitig auch auf den Tempeldächern der Säulenhallen. Da konnte Paulus stehen und der Volksmasse, die hier aufgebracht im Heidenvorhof stand, eine kurze Ansprache halten. Und zwar, wie das in Jerusalem damals üblich war, nicht aramäisch, sondern hebräisch. Und da hat er ein wunderbares Plädoyer abgelegt über Heidenmission. Und das ist doch interessant angesichts des Heidenvorhofes, den man ja so groß erweitert hatte, damit möglichst viele Heiden den wahren Gott erkennen könnten. Da sagt Paulus, wie er berufen worden ist von dem auferstandenen Messias, den er gesehen hat, dass er eben weit weg zu den Heiden gehen soll und dass diese Heiden besser hören werden als die Juden hier in Jerusalem. Als er das gesagt hatte, war es aus mit der Ruhe und die ganze Volksmenge begann zu toben und verlangte den Tod des Paulus. So wurde er evakuiert in die Burg Antonia und so in Sicherheit gebracht. Und von da an begann dann sein Leidensweg über Jerusalem, Caesarea, schließlich bis nach Rom. Und alles, weil er eben sich für das Evangelium unter den Heiden eingesetzt hatte, und zwar so, dass er predigte, Heiden müssen keine Juden werden, um mit Gott in Ordnung zu kommen. Er erklärte, ihr müsst einfach eure Schuld Gott bekennen und das Opfer des Messias für euch in Anspruch nehmen. Ihr werdet nachher getauft, aber das hat nichts zu tun mit einem Übertritt ins Judentum. Ja, die Zwischenwand der Umzäunung ist abgebrochen. Und das hat sie geärgert. Darum waren sie so gegen ihn, weil er die Leute nicht ins Judentum brachte. Übrigens, heute sieht man diese Gefahr wieder, dass es Leute gibt, die versuchen, die Christen aus den nichtjüdischen Völkern ins Judentum hineinzubringen. Und sie sagen, kommt doch im Herbst und wir gehen das Laubhüttenfest feiern in Jerusalem. Ja, das ist doch kein Auftrag für Christen, für die Gemeinde. Das ist Rückführung ins Judentum. Das geht nicht. Und Paulus hat gesagt, das darf nicht geschehen. Er selber als Jude ist in den Tempel gegangen und hat sogar Opfer gebracht. Apostelgeschichte 21. Aber er hat Nichtjuden niemals ins Judentum hineingeführt. Und dafür musste er leiden. Also darum ganz wichtig, dieses Plädoyer für Heidenmission angesichts des Heidenvorhofes in Jerusalem. Wir können heute archäologisch diese Treppe genau lokalisieren und die befindet sich genau an der Stelle, wo heute das Gavanima Minaret steht. So eine ausgesparte Ecke, wo diese Treppe drin war. Da hat Paulus dieses Plädoyer abgelegt. Hier der Fels, das Felsfundament der Burg Antonia ist heute noch schön sichtbar. Und ich habe das mal fotografiert, sieht man dieses Balkenloch. Das ist noch eins von fünf Balkenlöchern, die man hier gefunden hat. Die trugen die nördliche Decke der Säulenhalle. Kann man heute noch schön sehen. Ein anderer Blickwinkel. Also da stand Paulus und redete zum Heidenvorhof. Und jetzt gehen wir zu den innersten Vorhöfen. Wir fliegen mit einem Jet über den Tempelberg. Schon etwas speziell, ja? Hier das eigentliche Tempelhaus. Vorne breit und hinten schmal. Darum nannte man es Ariel, Gottes Löwe. Der Löwe hat vorne ein breites Gesicht und hinten ist es schmal. Ja? Und das steht da im innersten Vorhof, das ist das Lager der Schechina. Man hat diesen Vorhof verglichen mit dem Vorhof der Stiftshütte früher, wo das Goldene Haus drin stand im Vorhof und darüber war die Wolke der Gegenwart Gottes, die Schechina. Und darum nannte man das Lager der Schechina. Und davor der Altar, wo die Lämmer geschlachtet wurden, der Löwe und das Lamm. Dann hier vorgelagert der Frauenvorhof. Das war nicht einfach so eine Fantasieerfindung. Denn schon ganz früher, zur Zeit von Mose, bei der Stiftshütte, lesen wir von Frauen, die sich scharten am Eingang des Zeltes der Zusammenkunft. Also im Eingangsbereich der Stiftshütte war schon der spezielle Anbetungsort der Frauen. Und darum hat man da vor dem Lager der Schechina einen Vorhof gebaut, den Vorhof der Frauen, der speziell der Anbetungsort der Frauen war. Ja, jetzt gehen wir gleich mal in den Frauenvorhof hinein. Und wir sehen, ins Lager der Schechina hinein führte eine gewaltige Türe, das sogenannte Nikanor-Tor. Das war das herrlichste, schönste Tor im ganzen Tempelbezirk. Und davor 15 halbkreisförmige Treppen. Darauf stand an den großen Festen der Priesterchor und das levitische Orchester. Und die haben da die Psalmen aufgeführt. Also der große Versammlungsort im Tempel war speziell der Vorhof der Frauen. Da durften auch die Männer hineinkommen. Später hat man hier noch eine Etage gebaut, so war dann an den großen Festen waren die Frauen da oben, die hatten die Logenplätze und die Männer waren unten. So wie es heute noch in orthodoxen Synagogen sind ja Männer und Frauen getrennt. Fürs Christentum gibt es diesbezüglich keine Vorschrift im Neuen Testament. Ja, und da sieht man, der ganze Frauenvorhof war umgeben mit Säulenhallen und darin gab es 13 Opferkäste, wo man Geld einlegen konnte für verschiedene Zwecke. Warum 15 halbkreisförmige Treppen? Man hat sie analog gebaut zu den 15 sogenannten Stufenlieder. Die Psalmen 121 bis 134 sind 15 Psalmen, die man sang, wenn man zu den großen Festen nach Jerusalem ging. Es sieht man diese gewaltigen Leuchter im Frauenvorhof, 25 Meter hoch. Die wurden aber nur am Laubhüttenfest angezündet und am Chanukka-Fest im Winter. Das waren ganz besondere Ereignisse. Die moderne Archäologie der letzten Jahre hat gezeigt, genau an der Stelle dieser Treppe, die heute auf die Moslem-Plattform hinauf geht, da waren diese 15 halbkreisförmigen Treppen. Da wurden an den großen Festen im Tempel die Psalmen aufgeführt, mit Orchester. Übrigens in den Synagogen schon damals benutzte man keine Instrumente. Der Gesang war wortkonzentriert, logozentrisch. Also der Inhalt sollte im Vordergrund stehen. Aber dann dreimal im Jahr war das anders, wenn man zum Tempel ging. Da war das Orchester mit dabei. Das war natürlich für jeden Juden auch emotional ein ganz besonderes Ereignis. Aber es ist schon ein Unterschied zu unserer Kultur. Wir werden ja ununterbrochen mit Musik schlechthin erschlagen. Und wenn ich das sage, dann bin ich nicht irgendwie ein Musikfeind, sonst hätte ich ja nie Musik studiert. Aber es ist schon ein Unterschied. Darum, bei uns geht auch die ganze Sensibilität verloren. Musik macht man erstmal nicht selbst, meistens, sondern konsumiert sie nur passiv. Aber im Judentum waren dann das ganz große Ereignisse, wirklich Lebensereignisse im Jahr, wenn man dann diese Tempelmusik so erlebte mit Orchester und dem professionellen Priesterchor. Ja, sieht man etwas von diesen Schatzkästen? Markus 12, 41. Und Jesus setzte sich in der Schatzhalle, gegenüber und sah, wie die Volksmenge Geld in den Schatzkasten legte. Und viele Reiche legten viel ein. Also die Schatzhalle, das war diese Halle mit den Kästen. Und der Herr Jesus schaut zu, wie Leute klar Geld geben. Wir lesen weiter. Und eine arme Witwe kam und legte 2 Lepta ein. Das ist ein Asarion. Und er rief seine Jünger herzu und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle, die in den Schatzkasten eingelegt haben. Denn alle haben von ihrem Überfluss eingelegt, diese aber hat von ihrem Mangel alles, was sie hatte, eingelegt, ihren ganzen Lebensunterhalt. Die Lepta, Mehrzahl von Lepton, das waren die kleinsten Münzen, die es damals gab. Und diese Frau hatte also 2 Lepta eingelegt. Für das damalige Verhältnis war das ein paar Minuten Arbeit für einen normalen Arbeiter. Das war ihr ganzes Vermögen. Sie hat einfach alles eingelegt. Und der Herr Jesus lobt diese Frau ganz speziell. Und zwar ist diese Frau uns ein Beispiel für jemanden, der nicht am Geld hängt. Und der bereit ist, auch in den Sachen der Finanzen auf Gott zu vertrauen. Ganz eindrücklich. Sie hat ja kein Gebot, sie muss alles geben. Sie hat sich gesagt, gut, ich habe 2 Lepta, viel ist es nicht und Gott muss ja für mich sorgen, dann gebe ich ihm gleich alles. Da sind wir schlicht stumm und erschlagen. Aber es ist ein glühendes Beispiel, dass man eben gerade auch in finanziellen Dingen auf Gott vertrauen soll. Wir haben in unserer Gesellschaft alles abgesichert mit Versicherungen. Das Hinterletzte kann man noch versichern, wenn man noch ein bisschen unruhig ist. Aber diese Frau kannte offensichtlich eine tiefe innere Ruhe ohne jegliche Absicherung im Vertrauen auf Gott. Und der Sohn Gottes hat das gesehen. Am Laubhüttenfest wurden diese hohen, 25 Meter hohen Leuchter angezündet und dann haben alte Männer vom Sanhedrin haben Fackeln genommen und die haben dann Reigen vorgeführt. Und das Orchester und der Levitenchor, die haben Tempelmusik aufgeführt. Übrigens nicht die ganze Masse hat getanzt. Das waren die alten Männer. Aber ich meine, wenn alte Brüder beginnen zu Reigen aufzuführen, dann ist das schon etwas ganz Spezielles, würde ich sagen. Im Gesetz wird gesagt, dreimal als Befehl, am Laubhüttenfest sollst du dich nur freuen. Das war das größte Freudenfest des ganzen Jahres. Aber bedenken wir, ein paar Tage zuvor war Yom Kippur, wo jeder die Möglichkeit hatte, nochmals das ganze Jahr zu überdenken und vor Gott zu ordnen. Und es ist wirklich so, ein entlastetes Gewissen vor Gott im Bewusstsein der Vergebung, das gibt die Basis für die tiefste Freude, die es überhaupt gibt. Das ist nicht eine künstliche, gemachte, überschwängliche Freude, die gar nicht echt ist, gar nicht dem Inneren entspricht, sondern die man macht. Nein, das ist wirklich eine Freude, die man im tiefsten Inneren empfindet, in dem Bewusstsein der Vergebung. Und nun, an diesem Fest war der Herr Jesus auch da. Johannes 7 erzählt ja, das war am Laubhüttenfest. Und in Johannes 8, Vers 12 lesen wir: Wiederum nun redete Jesus zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Dieses Licht schien in die Dunkelheit hinaus. Und auch heute ist es unsere Botschaft. In einer orientierungslosen Gesellschaft, die nicht mehr weiß, was oben, was unten ist, die nicht mehr weiß, was Recht und Unrecht ist, dürfen wir das Licht von Jesus Christus haben. Und wer ihm nachfolgt, hat die Zusage, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wenn es zu viel war heute, alles, was wir gehört und gesehen haben, wenn nur dieses Bild bleiben würde, dann ist es schon gewaltig. Jesus Christus, ich bin das Licht der Welt. Alles im Tempel weist auf ihn hin. Aber das ist schon eine ganz wunderbare Wahrheit. Er das Licht in dieser dunklen Welt. Nun gehen wir vom Frauenvorhof ins Lager der Schechina. Das war eben der Ort des Tempelhauses und der Opfer, wo tagtäglich, eben im Durchschnitt von 9 Uhr morgens bis 3 Uhr nachmittags, die Opfer dargebracht wurden. Tagtäglich flossen Ströme von Blut, wortwörtlich Ströme. Es gab ja ein ganz wunderbares System. Hier in diesem Gebäude gab es ein Wasserrad, mit dem man Wasser aus dem Tempelberg pumpen konnte, aus einer gigantischen Zisterne. Die hat man übrigens gefunden, die ist genau da im Tempelberg. Und da konnte man von daher den ganzen Bereich rund um den Altar überfluten. Und so wurde das Blut mit dem Wasser durch ein Kanalsystem dann ins Kidrontal hinuntergespült. Aber man lernte hier das Prinzip aus Hebräer 9,22. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. 1. Johannes 1,7. Das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Das wollte Gott so im Judentum einprägen, das Bewusstsein, nur auf der Grundlage des Blutes gibt es Zugang zu Gott. Hebräer 10, 14, denn durch ein Opfer hat er auf immer da vollkommen gemacht, die geheiligt werden. Beim Morgenbrandopfer mussten mehrere Priester zusammen jeweils den Priestersegen aus 4. Mose 6, 24 bis 26 verkündigen. Mit den Händen über dem Kopf auf Hebräisch, und da wurde der Name Jahwes ausgesprochen, ausnahmsweise. Yevarechecha Yahweh veYishmerecha. Ya'er Adonai Panecha Alecha vichunecha. Yisa Yahwe panav alecha veyasem lecha shalom. Der warmkehligen Sprache der Propheten. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Segen, Bewahrung, Gottes Licht, Gnade, und Gottes Frieden ist nur möglich auf der Grundlage des stellvertretenden Opfers. Das lernen wir hier. Am Eingang zum Tempelhaus gab es einen gigantischen goldenen Weinstock. der beständig wuchs, weil jeder konnte einen Geldbeitrag geben und so wurden wieder neue Trauben und Blätter hinzugefügt. Der Herr Jesus sagt in Johannes 15, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Bleibt in mir und ich in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, also auch ihr nicht, es sei denn, ihr bleibt in mir. Der Jesus sagt, auch dieser Weinstock weist auf ihn hin. Und es zeigt, was wahres Christentum ist. Das ist eine lebendige, organische Verbindung mit dem Erlöser. So wie die Reben, die Trauben produzieren, mit dem Weinstock eine organische Verbindung bilden müssen, sonst verdorren sie. Das ist so eindrücklich, wenn man Weinblätter zum Beispiel abschneidet, die sehen so schön frisch aus und in der Kürze verdorren sie. Sobald sie vom Weinstock getrennt sind und nicht mehr den Lebenssaft haben. Also, das ist wahres Christentum. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin der wahre Weinstock. Ich bin die Tür der Schafe. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, dieser bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Johannes 15, 5. Da im Eingangsbereich gab es Fenster und in diesen Fenstern gab es messianische Kronen. Die mussten nach Sacharja 6, 9 bis 15 hergestellt werden und dort platziert werden. Diese Kronen sollten symbolisieren das Königtum und das Priestertum, das einmal, wenn der Messias kommt, vereinigt würden. Es gab eine Gewaltentrennung in Israel. Ein Priester konnte nicht König sein. Ein König nicht Priester. Aber in dem Messias sollte einmal alle Gewalt vereinigt werden, weil sie in ihm nie missbraucht werden kann. Und so hat man diese Kronen hier hingestellt. Und in Lukas 21 lesen wir, wie der Herr Jesus mit seinen Jüngern im Tempel die Weihgeschenke betrachtete. Das war der goldene Weinstock, das waren die messianischen Kronen in den Fenstern. Das wies alles darauf hin, auf Jesus Christus, der eben König und Priester sein sollte. Aber der Hohe Rat hat ihn verworfen. Aber Millionen Menschen in dieser Welt haben in ihm den wahren König und den wahren Priester gefunden. Der Priester, der das Problem unserer Schuld gelöst hat am Kreuz, und der König, der Autorität hat über unser Leben und uns führt nach seinem Wort. Jetzt gehen wir ins Heilige hinein. Täglich mussten die Priester am Räucheraltar Rauchwerk verbrennen. Und die Bedeutung wurde schon im Alten Testament erklärt. Psalm 141, Vers 2. Lass als Räucherwerk vor dir bestehen mein Gebet. Dieser Altar hatte 4 goldene Hörner. Hörner sprechen von Macht und Gewalt. Und das weiß man spätestens, wenn man mit einem Stier Probleme gehabt hat. Nun bedeutet das hier, Gebet ist machtvoll. Beten nützt. Da kann man sagen, ja, Gott ist doch souverän. Er handelt doch eh nach seinem Willen, ob wir beten oder nicht. Stimmt nicht ganz. Gott ist souverän, ja. Und er handelt, wie er will. Aber in Jakobus 4 heißt es, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Es gibt Dinge, die Gott nicht tut, wenn wir ihn nicht darum bitten. Wir gehen zum goldenen Leuchter, zum siebenarmigen Leuchter. Was ist die Bedeutung? Paulus hat in seiner Rede vor König Agrippa darauf hingewiesen. Er sagt in Apostelgeschichte 26, indem ich nichts sage außer dem, was auch die Propheten und Moses geredet haben, dass es geschehen werde, nämlich, dass der Christus leiden sollte, dass er als Erster durch Totenauferstehung Licht verkündigen sollte, sowohl dem Volk als auch den Nationen. Wo steht in den 5 Büchern Mose so etwas? Man kann das durchlesen und man findet nichts. Und dann auf Hebräisch wieder zurück, rückwärts. Man findet nichts. Außer man bleibt beim siebenarmigen Leuchter und seiner Beschreibung in 2. Mose 25 stehen. Ja, der Leuchter hat 7 Lampen mit Olivenöl. Nun, Christus, griechisch, oder Messias, hebräisch, bedeutet der Gesalbte. Der Gesalbte, König, Priester und Prophet. Also, wenn Paulus sagt, Moses hat gesagt, dass der Christus, dann weist er hin auf das Salböl in den sieben Lampen, leiden sollte. Der ursprüngliche siebenarmige Leuchter wurde von Bezalel nicht gegossen, sondern in Schmiedearbeit mit Hammerschlägen getrieben. Und diese Hammerschläge wiesen darauf hin, Christus muss leiden. Es gab 22 Mandelblüten daran. Nun, der Mandelbaum ist der Baum, welcher Ende Januar, Anfang Februar mit seinen weißen Blüten das neue Leben des Frühlings als erster verkündigt. Und dass er als erster durch Totenauferstehung Licht verkündigen sollte. Siebenfaches Licht auf den Lampen. Jeden Punkt finden wir symbolisch dargestellt. Und Paulus sagt mit einer Selbstverständlichkeit, Moses hat gesagt. Er sagt nicht, ich interessiere mich halt ein bisschen für Typologie und darum sehe ich das so da drin und man könnte das so sehen. Er sagt, Moses hat gesagt. So klar ist die Symbolsprache. Wir gehen zum Schaubrottisch. Auf ihm waren immer 12 Brote aufgelegt, die symbolisieren das 12-stämmige Volk Israel oder die Gemeinde als das Volk Gottes. Gott sagt in Jesaja 46,4, und bis in euer Greisenalter bin ich derselbe und bis zu eurem grauen Haare werde ich euch tragen. Ich habe es getan und ich werde heben und ich werde tragen und erretten. Es ist ganz interessant, wenn man nach Indien geht, da kann man sehen, wie am Morgen Götterstatuen aus den Tempeln geholt werden. Sie werden gewaschen, ihnen wird Speise vorgetragen und dann werden sie in einer Prozession umhergetragen. Aber da tragen Menschen ihre Götter. Und das ist genau der Unterschied. Der Gott der Bibel ist der Gott, der uns tragen will. Nicht wir müssen ihn tragen. Und das ist auch wunderbar. Dieser Schaubrottisch, der das Volk trägt, symbolisiert in den 12 Broten, zeigt Gott, der uns trägt durch unser ganzes Leben hindurch bis ins Greisenalter. Gewaltig. Und nun sehen wir das Heilige mit Schaubrot, Räucheraltar und siebenarmigem Leuchter, war abgetrennt durch einen gewaltigen Vorhang, der Scheidevorhang. Und der sollte Israel zeigen, es gibt eine Trennung zwischen euch Menschen und Gott. Denn niemand durfte in den hinteren Raum gehen. Mit einer Ausnahme, am Yom Kippur durfte der Hohepriester einmal mit Blut von Opfern dort hineingehen. Aber sonst war das ganze Jahr vollkommen verschlossen. Gott war im Judentum noch der verborgene Gott hinter dem Scheidevorhang. Aber in dem Moment, wo der Herr Jesus starb, Matthäus 27, 51, und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke, von oben bis unten, und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Und mit diesem Moment, das war um 3 Uhr, ja, wo der Opferdienst zu Ende ging, wurde deutlich gemacht, jetzt durch das wahre Opfer, das all die symbolischen Tieropfer erfüllte, ist uns der Zugang zu Gott geöffnet. Jetzt gehen wir hinein. Wie gesagt, auf dem Felsen war ja das Allerheiligste gebaut. Im ersten Tempel stand dort die Bundeslade. Und die Vertiefung, die Salomo angefertigt hatte nach 1. Könige 6 und 8, ist heute noch zu sehen dort. Und sie ist genau 131 auf 79 Zentimeter. Das entspricht genau den 1,5 auf 2,5 Ellen der Bundeslade. Kann man noch sehen heute in der Moschee. Nun ist es interessant, der Hohepriester, der einmal am Yom Kippur hineinging mit dem Blut von Opfern, er musste das Blut sprengen auf die Bundeslade und 7-mal vor die Bundeslade, also auf den Felsen. Und damit wurde der Fels hier der blutbesprengte Fels. Und die Symbolik findet man schon alttestamentlich, 2. Samuel 22, 47. Und erhoben werde der Gott, der Fels meines Heils. Also dieser Fels symbolisiert Gott als der Gott, auf der uns festes Fundament gibt. Und zwar nur auf der Grundlage, weil das Blut von Jesus Christus geflossen ist. Die Priester waren immer barfuß im Tempel. Und so stand der hohe Priester barfuß auf dem Felsen vor Gott. Mit innerer Furcht. Wie kann er vor Gott bestehen? So wie er war. Aber er durfte wissen, auf der Grundlage des Blutes nimmt Gott uns an. Und so kann man schön erklären, was sind eigentlich Fundamentalisten? Christliche Fundamentalisten. Das Wort wird in den Medien oft gebraucht, aber ich habe kaum jemals gesehen, dass das Wort erklärt wird. Und dabei ist es ganz einfach. Fundamentalisten sind Christen, die immer noch das Gleiche glauben wie die Christen früher. Die glauben immer noch, dass die Bibel stimmt. Aber das war der Glaube der Christen früher. Fundamentalisten sind Menschen, die glauben, allein auf der Grundlage von Jesus Christus können wir vor Gott bestehen. Er ist unser Fundament. Ja gut, das sind gar keine gefährlichen Leute, die haben keine Maschinengewehre zu Hause. Die sind nicht aggressiv. Das Wort wurde dann später im späten 20. Jahrhundert wurde es dann angewendet, nicht mehr nur auf Christen, sondern auch auf extreme Muslime und noch etwas später auf extreme Hindus. Und jetzt wissen die meisten Leute nicht mehr, was das ist, ein Fundamentalist. Aber ich sage es ganz einfach, das ist jemand, der weiß, ich kann vor Gott nur bestehen auf der Grundlage des Felsens Jesus Christus. So einfach. Die moderne Archäologie auf dem Tempelberg hat ergeben, die Südmauer war direkt auf diesem Felsen gebaut. Man sieht immer noch ihre Spur und sieht, die Mauer war genau 3,15 Meter breit. Das sind 6 Ellen, wie das in der Bibel steht. Stimmt, genau. Und da im Westen und im Norden war die Mauer entlang der natürlichen Böschung des Felsens gebaut. Dadurch war dieser Fels hier, der höchste Punkt des Tempelberges, war einerseits Fundamentstein und andererseits war er Eckstein. Nicht wahr? Früher in der antiken Architektur hat man das Haus auf einen Fels gebaut. Nur dumme Leute haben es auf den Sand gebaut. Auf dem Fels, damit es ein festes Fundament hatte. Und dann der erste Stein, der aufgelegt wurde, er bestimmte durch seine Position die Richtung der Mauern. Das war der Eckstein. Aber hier ausnahmsweise auf dem Tempelberg ist dieser Fundamentfelsen gleichzeitig der Eckstein. Und das entspricht Jesaja 28, 16, von dem schon die alten Rabbiner gesagt haben, dieser Vers spricht vom Messias, der einmal kommen wird. Darum, so spricht der Herr, der Ewige, siehe, ich gründe einen Stein in Zion, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, eine feste Grundlage. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Eckstein und Grundlage in einem, in Christus. Paulus erklärt in 1. Korinther 3, Vers 11, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Nun sehen wir das Allerheiligste eingezeichnet auf dem Felsen in der Moschee heute. Ja, da die Mauer auf dem Felsen, dann im Westen und im Norden war die Mauer entlang der natürlichen Böschung gebaut. Das Ganze war ein Quadrat von 20 Ellen. Und genau, der Abstand von hier zu hier ist genau 20 Ellen. Jetzt kann man hier einzeichnen, wo der Scheidevorhang war. Also wenn Sie mal in der Moschee hier durchlaufen, da wären Sie genau im Bereich des Allerheiligsten. Weil es ist verboten, auf den Felsen hinaufzusteigen. Es gab mal eine Ausnahme. Gustav Dahlmann, dieser deutsche Gelehrte, durfte 1910 10 Minuten drauf spazieren. Und hatte dann da Untersuchungen gemacht. Der Herr Jesus sagt zu Petrus, Matthäus 16, Vers 18, nachdem Petrus das Bekenntnis abgelegt hat, Jesus Christus ist der Sohn des lebendigen Gottes. Aber auch ich sage dir, dass du bist Petrus. Das bedeutet ein Stein. Und auf diesen Felsen, nicht mehr auf den Stein, auf diesen Felsen, das ist der Sohn des lebendigen Gottes. Nur Gott ist der Fels. Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Und so ist die Gemeinde im Jahr 32 am Pfingsttag gegründet, bestehen geblieben bis heute. Es gab so schreckliche Verfolgungen, aber die Gemeinde hat überlebt bis heute. Im Jahr 2002, ich habe eine Statistik gesehen, sollen etwa 200.000 Christen umgebracht worden sein. Vor allem in muslimischen Ländern. Und die Gemeinde hat überlebt, trotzdem bis heute. Das ist so eindrücklich. Die Gemeinde hat sehr Schweres durchgemacht, durch die Jahrhunderte hindurch, aber sie konnte durch des Hades Pforten, durch die Pforten des Totenreiches nicht überwältigt werden. Nun, in Epheser 2 sagt Paulus, Vers 20, wir sind aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten, in dem Jesus Christus selbst Eckstein ist, in welchem der ganze Bau wohl zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Nun, hat man ein Problem. Paulus hat doch gesagt in 1. Korinther 3, 11, einen anderen Grund kann niemand legen, das ist Jesus Christus. Jetzt sagt er hier, wir sind aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten. Wie geht das? Nun, schauen wir mal. Das ist der Fels im Allerheiligsten. Aber der bildet natürlich ein Stück mit dem natürlichen Felsuntergrund des Zionsberges. Auf dem war das ganze Haus gebaut. Aber es gab einen Unterschied von der Felsanhöhe, der Bergspitze, bis zu diesem Felsfundament unter dem Heiligen. Das ist ein Unterschied von etwas mehr als 3 Meter. Und darum hat man hier eine Fundamentauffüllung gemacht mit großen Bausteinen, die hat man auf den Felsen gelegt. Und dann darauf das Haus. Nun, diese Bausteine auf dem Grundfelsen, der Christus bedeutet, das sind die Apostel und Propheten. Und jetzt sind wir mit der Gemeinde in der Endzeit schon ganz am Ende. Jetzt brauchen wir natürlich keine neuen Propheten mehr. Die sollen zu Hause bleiben, die brauchen wir nicht. Wir sind aufgebaut auf das Fundament der Apostel und Propheten, das ist da unten. Und ihr Zeugnis haben wir in der Heiligen Schrift im Neuen Testament. Wir brauchen keine neuen Propheten. Man macht doch nicht ein Fundament, eine Fundamentgrundlage nochmals da oben. Das wäre ja architektonisch ein Widersinn. Und genauso ist es ein Widersinn, wenn man sagt, heute kommen die Apostel wieder neu und auch die Propheten. Wir brauchen sie nicht. Wir haben die Bibel. Das Wort allein. Das Wort, sie sollen lassen stehen, hat schon Luther gesagt. Aber diese Dinge erklären uns plötzlich plastisch, was mit diesen neutestamentlichen Wahrheiten gemeint ist. Und nun zum Schluss, wir haben ja nur noch ein paar Minuten, noch etwas zum Bau dieses prächtigen Hauses. Jetzt habe ich in der Pause schon jemand gefragt, wie war das eigentlich möglich, dass man damals so etwas überhaupt bauen konnte? Mit der damaligen Technologie. Sie ist wirklich umwerfend. Aber bevor ich über das Bauen spreche, und damit auch über Gemeindebau, über das Gegenteil ein Wort. Es gibt nämlich Leute heute, die zerstören die Gemeinde. Und das haben die Römer gemacht. Mit ihrer furchtbaren Artillerie im Jahr 70 haben sie alles zusammengeschossen. Paulus sagt in 1. Korinther 3, Vers 17, wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und solche seid ihr. Es ist ganz ernst, wenn jemand Gemeinden zerstört und spaltet, dann kommt er automatisch unter Gottes Gericht. Ob er wiedergeboren ist oder nicht. Wenn er echt wiedergeboren ist, dann wird er nicht in die Verdammnis kommen, aber ein zeitliches Gericht hier auf Erden erfahren. Sehr ernst. Man kann alles zerstören, was andere aufgebaut haben, oder man kann eben auch mitbauen. Nördlich vom Tempelberg gab es einen großen Steinbruch. Der war etwas höher gelegen als der Tempelplatz. So konnte man die Steine eben in ein tieferes Niveau hinunterbringen. Das war schon mal eine Erleichterung. Dort im Steinbruch hat man die Steine vorbereitet, herausgeschlagen, Aber nicht ganz, dann hat man Holz dazwischen gelegt und dieses mit Wasser übergossen. Das Holz dehnte sich aus und sprengte förmlich diese Felsbrocken heraus, aus ihren Bindungen. Das ist Evangeliumsverkündigung. Menschen, die in ihren Bindungen verhaftet sind, sündigen Bindungen, die müssen durch die Verkündigung des Evangeliums herausgesprengt werden. Aber dann sollten sie auch in Gemeinden integriert werden, dass sie weitergeführt werden können im Glauben, gestärkt, ermutigt werden können. Und das war eine ganz wichtige Arbeit. Hier sieht man ein Baumaterial in Bearbeitung. Das wurde nicht fertig geführt. Aber da sieht man noch den Bereich, wo man das Holz eingefügt hatte. Dann habe ich ganz nahe vom Tempelberg habe ich diesen Stein fotografiert. Zu welchem kommend, als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt kostbar, werdet auch ihr selbst als lebendige Steine aufgebaut, ein geistliches Haus. Alle wahren Gläubigen sind wie Petrus Bausteine an diesem Haus. 1. Petrus 2. Den größten Baustein hat man hier gefunden, in diesem unterirdischen Tunnel an der Westmauer. Sieht man die zwei Jungs da? Die zeigen Anfang und Ende von diesem Stein. Hat eine Länge von 13,7 Meter, eine Höhe von 3,5 Metern, eine Breite von 4,6. Ein Gesamtgewicht von etwa 578 Tonnen. Hier im Modell ist er da dargestellt. Und ganz schön eingefügt, 2 Zentimeter, wie Sie hier sehen, zurückversetzt. Man hat hier alle Steine immer, jede Lage 2 Zentimeter zurückversetzt, damit, wenn man hier vorbeilief, an dieser gewaltigen Mauer, man nicht den Eindruck hätte, die Mauer sei überhängend. Weil wenn sie gerade gebaut ist, gibt sie diesen Eindruck. Und so hat man sie leicht schief gebaut, damit sie den Eindruck erweckte, sie ist gerade. Das ist weniger beängstigend. Nun, wie haben die das geschafft? Der größte mobile Kran in der Schweiz kann 500 Tonnen heben. Aber sie haben es geschafft, Sie sehen es hier. Und ganz schön platziert auf einer bestehenden Bausteinreihe. Und da fragt man sich eben, wie kann man schwere Jungs in eine Gemeinde integrieren? Aber es geht, es geht. Ja, das hat man ganz deutlich erlebt. Leute, von denen man gedacht hat, es geht nie. Es geht. Das ist die verändernde Kraft des Auferstandenen. Und hier sieht man, man hat Rollblöcke mit riesigen Ochsen gespannen, Flaschenzüge als Kranen verwendet und sie haben es in gemeinsamer Arbeit hingekriegt, zur Ehre Gottes dieses Haus zu bauen. Das damals in der römischen Welt eine unglaubliche Ausstrahlung hatte. Und genau in dieser Zeit vor 2000 Jahren haben viele im römischen Reich genug gehabt von den römischen und griechischen Göttern mit ihren Kriegen und mit ihren Ehebrüchen und mit ihrer Perversion. Und sie sehnten sich nach einem unendlichen, ewigen, persönlichen Gott. Und so sind viele Nichtjuden nach Jerusalem gekommen und das war die Brücke, um schließlich Jesus Christus auch zu finden. Ich möchte schließen mit diesem Bild. Das ist ein Knochensarg, den man vor ein paar Jahren in Jerusalem gefunden hatte. Und es stammt eindeutig aus dem 1. Jahrhundert. Darauf eine aramäische Inschrift. Simon Banai Heichla. Zu Deutsch Simon, Erbauer des Tempels. Man wusste nichts bisher von diesem Simon. Über Jahrhunderte hinweg hat man ihn vergessen. Aber jetzt wissen wir, offensichtlich war Simon einer, der mit dem Bau des Tempels etwas zu tun gehabt hatte. Und so fragt man sich, was könnte einmal auf unserem Grabstein stehen? Wir können ja über Sterben offen reden, auch wenn unsere Gesellschaft das Sterben verdrängt. Aber wir reden offen. Es ist eine Realität. Aber was hat dann schließlich dieses Leben gebracht? Und auch als Christen? Ja, vielleicht steht dann drauf, tolle Karriere. Oder dauernd in der Welt herumgereist. Oder irgendetwas. Aber letztlich fragt man sich, haben wir an der Gemeinde Gottes aufgebaut oder haben wir zerstört? Und wenn dieses Zeugnis einmal stehen könnte auf unserem Grabstein, Simon Banai Heichler, Erbauer des Tempels. Das wäre doch wunderbar. Und so sind wir aufgerufen als Christen. Matthäus 5 sagt der Herr Jesus, ihr seid das Licht der Welt. Er ist das Licht der Welt, aber ist wieder gegangen. Und nun haben wir zusammen die Aufgabe als Bausteine an diesem Gebäude, dieses Licht Gottes in dieser Welt zu verbreiten, um Menschen wirklich den Sinn des Lebens zeigen zu können, diese frohe Botschaft, wie wir mit Gott ins Reine kommen für Zeit und Ewigkeit, das auszubreiten. Und wenn wir innerlich selber zur Ruhe gekommen sind in Christus, dann hat unser Zeugnis Gewicht, dass wir auch andere Menschen helfen können, dass sie zur Ruhe kommen in Christus. Ihr seid das Licht der Welt. Matthäus 5, Vers 14. Damit möchte ich schließen. Wir wollen zum Schluss noch miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns zusammen diesen schönen Tag geschenkt hast. Es war anstrengend, wir haben so vieles in deinem Wort miteinander studiert, aber du kannst uns dabei helfen, dass wir das, was wir aufnehmen konnten, dass wir an dem weiter studieren und können und dass es in uns wirkt und dass dein Wort, der gute Same deines Wortes in unserem Leben Frucht bringt, für die Ewigkeit. Und dass wir auch ermutigt werden durch das, was wir in der Heiligen Schrift gefunden haben, das zu übertragen auf unser Leben. Dass wir ermutigt werden durch das, was wir gesehen haben an Herrlichkeiten in deiner Person, dass uns das ermutigt, um mit dir den Weg zu gehen bis zum Ziel. Danke, dass du uns so einen tiefen Sinn im Leben gegeben hast und dass wir davon weiterzeugen dürfen, anderen Menschen, die fragend und suchend sind und die keinen Sinn sehen. Hilf uns wirklich, Licht der Welt zu sein. Amen.